Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Advance Football Spieltrieb, dem Kinder- und Jugendfußball-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche aufs Neue über Themen, die Trainer, Spieler, Eltern und auch sonst alle im Fußball interessieren. Mal mehr, mal weniger. Mir gegenüber sitzt der Sakko. Sakko, schön, dass du da bist.
Servus.
Ich möchte gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Lass uns mal direkt reinstarten in unser Thema. Die Saison geht ja so langsam in die heiße Phase und im Kinder- und Jugendfußball fragen sich jetzt natürlich alle, soll ich den Verein wechseln? Ja oder nein? Unsere Antwort ist ganz klar, kommt drauf an.
Und das ist ein ganz klares Jein.
Jein, es kommt drauf an, wie die Juristen sagen würden, habe ich gelernt über die Jahre. Wir möchten es heute gerne erörtern, weil sehr, sehr viele Nachrichten, mich privat zumindest über WhatsApp oder per Mail oder per Anrufe, immer um die gleiche Zeit im Jahr, wir nehmen jetzt am 28. Mai auf, uns erreichen. Und das würde ich gerne mal aufgreifen und mit dir diskutieren, Sakko. Du hast dazu ja auch drei sehr charmante Videos aufgenommen, die verlinke ich natürlich auch. Lass uns das Thema mal angehen und lass uns mal darüber sprechen. Wann macht ein Vereinswechsel in deinen Augen Sinn und wann macht ein Vereinswechsel in deinen Augen keinen Sinn?
Ja, erstmal zwei Sachen zu deiner Einleitung. Es ist heute in die heiße Phase, weiß ich nicht. Für die meisten endet sie ja jetzt. Also ich habe eher das Gefühl, dass es für dich in eine heiße Phase geht jetzt. Und du bekommst so viel.
Heiße Phase im Sinne von, jetzt müssen sie eine weitreichende Entscheidung treffen.
Ja, das ist korrekt. Ich glaube, der Transfer hat noch gefehlt. Und du bekommst so viel WhatsApp-Nachrichten, weil du natürlich aggressiv Spieler abwirbst. und deswegen, ne, die sich dann nach und nach bei dir melden. Auch erboste Trainer aus anderen Vereinen. Nee, alles Spaß natürlich. Aus diesem Game sind wir ja schon eine Weile raus. Wobei ich auch sagen muss, ich habe, glaube ich, noch nie aggressiv Spieler abgeworben. Wir hatten mal so eine Phase, da haben wir so Probetrainings gemacht und dazu haben wir natürlich aggressiv Spieler eingeladen. Aber dass wir da welche zum Wechsel bewegt haben, das glaube ich, habe ich noch nie gemacht. Hast du das gemacht?
Nein. Okay. Ich bin ja Talententwickler und nicht Talent-Scout gewesen auf dem Platz.
Die kommen schon, wenn man gute Arbeit macht. Du hast es gesagt, wir hatten dazu mal eine kleine Videoreihe, weil das eben Thema ist, das so ein Dauerbrenner ist ein Stück weit. Ich habe es jetzt auch, weil ich die Auswertungen gemacht habe, einer größeren Umfrage, die wir unter Jugendleitern laufen haben, seit über einem Jahr. Da ist das Thema Konkurrenz schon sehr groß und Konkurrenz im Breitensport wird dann so verstanden, dass etwas größere Vereine die Spieler abwerben aus etwas kleineren Vereinen, typischerweise. Größer heißt oft mehr Mitglieder und heißt aber manchmal auch einfach nur höhere Spielklassen. Und das ist für viele ein Dorn im Auge, so dieses, wir wollen es nicht mehr, wir wollen uns so weit entwickeln, dass unsere Spieler dann nicht hinwechseln müssen. Das finde ich immer ganz interessant, weil es wird eine Perspektive weggelassen und das ist irgendwie auch der Tenor der heutigen Folge und auch der Videoreihe, die wir aufgenommen haben. Es geht ganz, ganz stark um die Perspektive des Kindes und dann erst mit großem Abstand um die Perspektiven des Vereins, des Trainers oder der Eltern. Das wird oft vergessen. Und da möchte ich jetzt kurz mal einleiten mit diesen beiden wissenschaftlichen Erkenntnissen, die man da so ein bisschen zu Rate ziehen kann. Wenn es darum geht, wollen wir denn diesen Wechsel vornehmen? Macht das Sinn oder nicht? Und das eine ist der Fischteicheffekt, der im akademischen Bereich erforscht wurde und da auch die Ergebnisse für diesen Bereich dann eine gewisse Validität haben, zu sagen, wenn ich als Fisch in meinem kleinen Teich unterwegs bin, bedeutet beispielsweise, ich gehe in eine 5., 6. Klasse und bin einfach der beste Schüler mit den besten Noten habe am schnellsten die Aufgaben erledigt und es ist sehr mühelos für mich, da zu funktionieren und irgendwie die Ergebnisse, wie sie gefordert sind, zu erbringen. Dann kommt auch da die Frage auf, oh, okay, vielleicht ist dieses Kind hochbegabt. Vielleicht ist es im akademischen Kontext sehr talentiert. Und dann haben wir spezielle Fördersysteme dafür, hochbegabten Schulen, Klassen, spezielle Förderung und so weiter. Und da wurde eben dieser Effekt erforscht, zu sagen, macht dieser Wechsel aus der normalen Klasse in die hochbegabten Klasse Sinn? Und auch hier war dann die Erkenntnis, kommt drauf an. Und zwar ist der entscheidende Faktor, was da die Forscher mit Selbstkonzept beschrieben haben, also wie ist denn das Selbstbewusstsein des Kindes auch ausgeprägt, wie resilient ist es schon gegen Rückschläge, also wie stabil ist dieses ganze psychologische System um das Kind herum. Was es konkret heißt, ist, ich bin ein hochtalentiertes oder ein hochbegabtes Kind in einer 6. Klasse. Der Lehrer stellt eine Frage, ich kenne die Antwort sofort. Mein Arm ist als Erster oben. Ich habe die richtige Antwort, ich werde dafür gelobt. Die anderen erkennen meine Leistung an und ich definiere mich auch unbewusst darüber, dass ich sehr gut bin und bekomme dieses Feedback auch von allen Seiten. Ich schreibe nur Einser, ich werde viel gelobt, die Lehrer sagen, super, klasse gemacht, ich bin der Liebling in der Regel dadurch auch. So, und das sind alles positive Eigenschaften in meiner normalen Klasse. Komme ich jetzt in die hochbegabten Klasse, bin ich in diesem neuen Teich, der größer ist, vielleicht gar nicht mehr der größte Fisch, sondern ich bin ein durchschnittlicher Fisch. Was dann passiert ist, ich werde nicht mehr so oft gelobt. Meine Hand ist vielleicht gar nicht mehr immer die erste, die oben ist. Meine Antworten stimmen vielleicht gar nicht immer, weil die Fragen viel schwieriger sind. Und das kann zu einer Leistungsstagnation führen. Bedeutet, das Ausbleiben dieses positiven Feedbacks und dem, was es mir gibt als Kind, das vielleicht schüchtern, zurückhaltend ist oder dem gewisses Selbstbewusstsein fehlt. Und jetzt nimmt man mir noch das weg, diese positive Rückmeldung. Das kann dafür sorgen, dass ich das Gefühl entwickle, ich bin doof, die anderen sind schlauer als ich, die kennen sich viel besser aus. Und das kann eben dazu führen, dass ich die Motivation verliere am Lernen, dass ich mit diesen negativen Emotionen auch mich nicht weiterentwickeln kann, rein jetzt auf den Lernkontext bezogen. So, das mal akademisch. Fischteicheffekt heißt, bin ich ein großer Fisch in einem kleinen Teich, also meiner normalen Klasse, oder bin ich ein durchschnittlicher Fisch in einem großen Teich, in der hochbegabten Klasse? Gleiche im Fußball heißt, da ist die Frage, ich bin der Beste in meiner Mannschaft. Ich spiele jetzt in der E-Jugend und bin der Beste. Der Beste in einem normalen Vereinstraining zu sein, heißt in der Regel auch, die meisten Ballkontakte zu haben, die meisten 1 gegen 1 zu haben, die meisten Tore zu schießen, im Spiel der Wichtigste auf dem Platz zu sein, dass sich meine Mitspieler auf mich verlassen, dass der Trainer mich lobt, dass ich wichtig bin für die Mannschaft, das sagen mir auch die Eltern von den anderen Kindern. Und das kann mir sehr gut tun und dafür sorgen und ein Grund sein, warum ich mich so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe. Nehme ich jetzt dieses Kind und stecke das in einen Leistungszentrumskontext, besteht die Möglichkeit, dass er oder sie nicht mehr so viel 1 gegen 1 gewinnt, nicht mehr so viel Tore schießt, wenig Lob bekommt des Trainers und auf einmal das Gefühl hat, ich bin gar nicht so gut, wie ich dachte. Und
da würde ich einmal kurz reingrätschen, weil es nicht nur um den Leistungszentrumskontext geht. Also das bezieht sich auch für, ich wechsle von Dorfverein A zu Dorfverein B, der halt ein bisschen höher spielt oder wo die Mannschaft ein bisschen besser ist. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, dass es nicht nur im Kontext, ich wechsle ins Bundesliga-NLZ, was ein Haifischbecken ist, sondern das ja ganz oft auf dem Dorf auch in die nächstgrößere Stadt zum Beispiel ist.
Mhm. Ja, wichtiger Hinweis, weil es genau eigentlich immer darum geht, also mit wem vergleiche ich mich dann in meinem neuen Umfeld. Und jetzt nehme ich die Entscheidung, und das finde ich das Schöne an diesem Bild, extrem vom Fisch abhängig. Also welches Kind habe ich denn vor mir? Und Kinder, die ein ausgeprägtes Selbstkonzept haben, die ein hohes Selbstbewusstsein haben, die vielleicht gar nicht so sehr diese externe Bestätigung brauchen, um motiviert zu bleiben und Spaß zu haben weiterhin am Sport. Für die kann dieser Wechsel durchaus sinnvoll sein. Ja, dann ist der im neuen Kontext, strengt sich an, ist vielleicht sogar so, dass er sagt, oh, ich will aber jetzt trotzdem der Beste werden und ist dadurch noch motivierter, Leistung zu erbringen, und die macht es dann richtig Spaß, sich zu messen. Aber für ein anderes Kind kann eben genau das Gegenteil eintreffen. Heißt, was wir uns angucken müssen, ist, wie ist es um die Psychologie des Kindes bestellt? Gehe ich davon aus, dass in diesem neuen Umfeld mein Kind weiterhin wachsen kann oder eben nicht? Und es wird dann mit sehr wenig Geduld, glaube ich, diese Frage beantwortet. Also dann ist in der U8 das Angebot, in Anführungszeichen, da zu wechseln. Und da hat man das Gefühl so, jetzt oder nie. Aber wenn wir es jetzt nicht machen. Und dabei stimmt es ja einfach nicht. Also ich kann für mich als Elternteil auch die Entscheidung treffen. Und ich habe auch die Verantwortung, diese Entscheidung gewissenhaft zu treffen, zu sagen, jetzt noch nicht. Er ist einfach noch nicht weit genug. Ich sehe, wie es ihm geht, wenn er eine Woche schlecht trainiert hat oder am Wochenende kein Tor schießt und sein Leben ist quasi 48 Stunden lang danach einfach im Eimer. Und jetzt stelle ich mir vor, dass das dreimal die Woche passiert. Was mir da auch immer einfällt, ist eine Geschichte von dem ehemaligen Spieler. Ich glaube, der hat uns das erzählt, als wir ihn zusammen gesehen haben. Er war in der U11 damals bei uns im Training und er hat gemeint, also NLZ-Kontext, jedes Mal, wenn er auf den Parkplatz gefahren wurde von seiner Mama, da hat er ein richtig mieses Gefühl gehabt. Er hatte sowas von keinen Bock auf dieses Training. Und das war für ihn genau der falsche Kontext quasi. Und das fand ich so schön. Er ist jetzt mittlerweile 18. Also ein reflektiertes Feedback von jemandem, der das jetzt einfach mit einer gewissen Zeit, und er ist ja immer noch im Leistungsfußball aktiv, in der U19, und er sagt, ich habe mich damals echt wirklich jedes Mal beschissen gefühlt. Und wenn ich das habe, dann kann ich davon ausgehen, dass das nicht das richtige Umfeld ist für diesen Wechsel. Egal, ob das NLZ ist oder eben höherklassige Vereine ums Eck, wo ich merke, mein Kind kommt damit nicht klar. Und da müssen wir ja ganz klar an dieser Stelle die Eltern adressieren.
Eine Sache, die du angesprochen hast, die ich gerne nochmal herausheben möchte, ist dieses Thema der Endgültigkeit meiner Entscheidung. Es wird ja dann oftmals so getan, auch natürlich auch im NLZ-Kontext, aber auch in den anderen. Ja, wenn wir es jetzt nicht machen, dann haben wir keine Chance mehr, da reinzukommen. Also wenn ich den Gedanken weiterspinne, dann muss ich sagen, okay, dann ist der Schritt dahin aber sowieso der falsche, weil scheinbar entwickelt er sich nicht mehr so weiter, dass seine Fähigkeiten und seine Fertigkeiten auch in perspektivischen 2, 3, 4 Jahren interessant sein könnten. Und das ist jetzt nicht nur im Bereich Jugend so, sondern ich merke das jetzt auch in den letzten Wochen im Erwachsenenbereich. Du sprichst mit 19-, 20-Jährigen, die sagen, ja, wenn ich jetzt nicht da bleibe, dann ist der Zug abgefahren, dann kann ich Liga XY nicht mehr spielen. Ich sage, Junge, du bist 19, du bist 20, wenn es gut läuft auf diesem Niveau, auf dem du jetzt gerade sowieso schon spielst, da kannst du noch 20 Jahre spielen. So, diese Endgültigkeit der Entscheidung, dass man die sich so ein bisschen rausnimmt und sich vergegenwärtigt, es gibt 2 Wechselperioden jedes Jahr, ich kann jederzeit wechseln. Und wenn ich keinen Bock mehr habe auf den Trainer, wo ich jetzt bin, oder sage, okay, es war doch die falsche Entscheidung, dann nimmt mich der Verein, zu dem ich ursprünglich nicht wollte, den ich abgesagt habe, nimmt mich sicherlich auch mit Kusshand, wenn ich sage, ich komme einfach nur zum Training ab und zu mal.
Ja, 100 Pro. Und jetzt haben wir dieses Szenario quasi kreiert, ein Kind, ein Spieler, eine Spielerin hat die Möglichkeit eben zu wechseln. Und ich würde niemals, wenn ich jetzt ein eigenes Kind hätte, dass diese Situation zutrifft, einfach sagen, ich überlege mir das jetzt mal 3 Wochen und dann sage ich ja oder nein. Also ich habe das auch in den Videos erklärt. Ich würde immer eine Probetrainingswoche verlangen. Also nicht fragen, ob es möglich ist, sondern ich würde es verlangen. Ich möchte, dass mein Kind die Erfahrung macht, hier eine ganze Woche dabei zu sein. Mannschaft kennenlernen, Trainer kennenlernen, Umfeld kennenlernen, um dann auch besser entscheiden zu können, ob es sich wohl fühlt oder nicht. Und ich würde immer unangekündigt zu einem Spiel oder Turnier fahren, wo diese Mannschaft spielt. Und das mache ich entweder alleine oder mit meinem Kind, weil Trainer im Wettkampfkontext nochmal ganz anders sind als im Trainingskontext. Ja, also mit wem geht der Trainer am besten um? Natürlich mit dem Spieler, der gerade ein Probetraining macht. Aber ich will ja auch wissen, wie ist denn das dann normal, wenn wir normal auf den Wettkampf gehen? Und wie viele Spieler haben die denn dabei? Wenn ich sehe, da sind 7 Jungs auf der Bank, Und die Spielzeit verteilt sich eben miserabel, dann ist das für mich schon ein Indikator, wo ich sage, nicht so geil.
Ja, und das Thema mit Probetraining machen und sagen, ich möchte da mal reinschnuppern, auch für mich als Elternteil, also wie ist das in dem Kontext, sich zu bewegen, wenn ich mir das nicht zutraue als Elternteil, hatte ich jetzt diese Woche wieder ein Gespräch mit einem Papa, der seit 10 Jahren in diesem Game ist, der auch gesagt hat, ich kann es halt nicht einordnen, wie das inhaltlicher Natur ist. Ja, dann frag doch deinen Jugendtrainer, also deinen jetzigen Trainer. Idealerweise hast du da ja so einen reflektierten Trainer, der sagt, hey, ich gucke mir das einmal mit dir gemeinsam an und gebe dir dann einfach ein inhaltliches Feedback dazu, was denn in diesem Training passiert. So.
Ja.
Passiert auch zu selten.
Denke auch. Also am besten einschätzen, was das Psychologische angeht, sollte ich selber als Elternteil können. Und da muss ich so ehrlich zu mir selber sein, auch zu sagen, Leistungssport ist für den Moment noch das Falsche. Dafür ist er oder sie noch zu sehr Kind vielleicht und zu unreif im Sinne von auch Alter. Jetzt nicht einfach, der ist 16 Jahre alt, Flausen im Kopf und ist unreif, sondern er ist halt 13 und noch nicht so weit entwickelt, dass er das alles überschauen kann. Weil diese Entscheidung wird auch, finde ich, so oft irgendwie auf die Kinder so umgemünzt. Ja, der will das halt dann und sag ich, ja, na klar will er das, weil das für ihn auch Status bedeutet und weil er auf einmal ein Trikot hat, das die Leute vielleicht auch erkennen oder zumindest in der Region erkennen und er wird von den Mitschülern dann anders wahrgenommen, weil er da in so einer Mannschaft spielt. Das muss ich doch aber alles einordnen können als Elternteil. Und wenn ich dann aber feststelle, Riesenkader, kaum Spielzeit, dann ist, wie du sagst, dann ziehe ich die Reißleine da schon nach kürzester Zeit und sage, ja, hat halt nicht gepasst, war ein Versuch wert, ist ja alles in Ordnung. Und dann aber dieses Gescheitertsein eben nicht zu vermitteln und möglichst weit wegzuhalten vom Kind. Und wie du sagst, dieser Wechsel zurück in den Verein funktioniert immer dann gut, wenn ich mich auch ordentlich in den Prozess begebe, eben den Trainer informier darüber und ihm auch bewusst sag, ich bin mir aktuell nicht sicher, ob das für mein Kind das Richtige ist. Was denkst denn du? Und ich glaube, wenn man das offen und transparent kommuniziert, dann ist da niemand böse. Und wenn der abgebende Trainer böse ist, dann ist es ein Vogel. Das muss man auch einfach so sagen. Was soll denn das? Dieses, mein bester Spieler geht weg, ist abgeworben. Ja, also ist doch okay, dass der Beste, weil das passt nicht. Ich habe das mal in einer, was war das, in einem Zitat, so, wenn du in einem Raum bist und der Beste in irgendwas, dann bist du im falschen Raum. Also dann gibt es die Möglichkeit, sich vielleicht woanders nochmal auszuprobieren.
Und du ganz kurz, bevor du da weitermachst, da kommt natürlich auch die andere Seite beim Thema Vereinswechsel dazu, also die Vereinsseite, immer sich zu seinem abgebenden Spieler so zu verhalten, dass der mit offenen Armen zurückkommen kann. Wie oft haben wir das erlebt, auch im NLZ-Kontext, dass Spieler da irgendwie so einen halb beschämten Abgang gemacht haben, weil der Verein sie nicht ordentlich verabschiedet hat, dann fliegen die nach 3-4 Jahren wieder raus oder spätestens in der U19, wenn es in den Herrenbereich geht und der einfach keine emotionale Bindung mehr dazu hat, weil wir die vom Hof gejagt haben. Was so dumm ist eigentlich zu sagen, hey, das könnte man nicht mal für talentierte oder gute Spieler, sondern generell für alle Spieler machen, wie so ein Offboarding-Prozess. Zu sagen, also gibt es ja ein Unternehmen auch, gibt ja ein Onboarding, ich hole sie rein in die Firma, aber ein Offboarding im Sinne von, hey, hier hast du, keine Ahnung, 3 Sticker von uns noch und irgendwie eine Dankekarte, da werden halt 200 Stück von der Jugendleitung unterschrieben und da ist halt irgendwie Logo und Smiley, was auch immer drauf und hast noch eine Umfrage von mir aus, das du kurz ausfüllen kannst mit 3 Fragen. So, das reicht doch schon als Geste zu sagen, okay, cool, der Verein hat mich verabschiedet, ich komme vielleicht in einem halben Jahr wieder oder ich komme in 10 Jahren wieder. Weil man sich sowieso immer zweimal sieht im Fußball. Egal in welchem Kontext, wenn ich jetzt nicht gerade umziehe, man sieht sich immer zweimal.
Na, ein paar Euro ins Phrasenschwein. Aber du hast schon recht, weil wir eben die Situation, wie du es beschreibst, sehr gut kennen und oft gesehen haben. Also so oft landen Spieler dennoch bei ihrem Heimatverein, also bei ihrem, so das, was so ein Heimatverein halt ist, ich habe da sehr früh angefangen und bis zur EDC-Jugend gekickt, weil es da Gründe dafür gibt, warum ich in diesem Verein angefangen habe. Und ganz oft ist es eben Wohnort, Nähe zum Verein. Deswegen habe ich da angefangen zu spielen. Heißt die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann irgendwann da wieder in meine Heimat ziehe oder da sowieso wohnen bleibe und dann mir einen Verein suche, weil ich meine Ausbildung anfange, mein Studium anfange, dann ist meine erste Anlaufstelle der Verein, den ich kenne. Ist doch ganz klar, weil da auch meine Kumpels kicken, ich den meisten Bezug dazu habe und da ist es so affig und so dumm, da so ein bisschen im Bösen auseinanderzugehen. Also deswegen, ich würde so einen Wechsel immer, für mich immer darüber freuen, auch als Verantwortlicher, weil das ja auch eine Bestätigung für die Arbeit ist. Als Trainer kann ich den ersten Unmut vielleicht verstehen, aber auch das ist Bestätigung für die eigene Arbeit, zu sagen, er hat sich trotz meines Trainings nicht verschlechtert, so um im Thomas Tuchel-Duktus zu bleiben. Ich konnte nicht verhindern, dass er so gut geworden ist. Und dann da halt einmal im Jahr nachzufragen, wie es denn gerade läuft. Also aus echtem Interesse auch einfach an der Entwicklung des Kindes. Und das, glaube ich, ist die Grundvoraussetzung. Jetzt gibt es noch einen zweiten Part. Aber ich glaube, ich habe angefangen mit zwei Effekte und das haben wir nur einen besprochen. Der zweite ist aber nicht so relevant jetzt für diesen kleinen Wechsel irgendwie zwischen den kleinen Vereinen, sondern vor allem hin in Richtung NLZ oder was als guter Ausbildungsverein wahrgenommen wird. Das ist dieser Sich-im-Ruhm-Sonnen-Effekt. Bedeutet, mit der Zugehörigkeit zu dieser Elite-Gruppe kann es auch sein, dass die Spieler ein Gefühl entwickeln von, ich habe es geschafft. Ich bin ja jetzt schon da angekommen und jetzt gehöre ich da dazu. Und auch das kann zu Leistungsstagnation führen, weil eben der nächste Schritt ist nicht mehr so richtig da. Ich finde das auch im NLZ-Kontext so krass. Also für den Spieler, der ab der U10 für einen Bundesligisten spielt, den jeder kennt, da musst du 10 Jahre warten, bis da vielleicht mal was Besseres passiert, als was dir bisher passiert ist. Also alles andere ist so immer am Abgrund entlang. Nämlich, schaffst du es in die nächste Mannschaft oder nicht? Schaffst du es zu spielen oder nicht? Es ist immer eher negativ, als dass du das Gefühl hast, okay, jetzt geil, jetzt ist der nächste Schritt da und den spürst du richtig, weil du bleibst im Verein. Ja, deswegen hier auch die große Gefahr. Ich habe vorhin in der Mittagspause kurz mal reingeguckt in den Beitrag von Kika, glaube ich, war das, also FC Internat, da ging es um, die haben so ein paar Internatsspieler begleitet.
Aber ich habe auch schon reingeguckt.
Ah, okay. Da sagt der U16-Spieler, glaube ich, von Hansa Rostock, auch so, ich glaube, er hat sich selber ein bisschen erwischt dann, weil er erst sagt, ja, wie weit ich schon geschafft habe, oder was ich schon geschafft habe, irgendwie so hat es formuliert, da hat es relativiert im nächsten Satz und ich habe noch 2-3 Jahre irgendwie hart zu arbeiten oder so.
Weil er, das muss man dazu sagen, die Szene ist, glaube ich, dass er im Internat steht und im
Stadion
guckst du aufs Stadion und ja, er sein genau. Zimmer quasi mit Blick aufs Stadion hat. Da habe ich mir auch gedacht, das war ein ähnlicher Gedanke, als ich geguckt habe, also wie viele denken, durch einen Wechsel ins NLZ habe ich es quasi schon geschafft und die Wahrscheinlichkeit steigt. Aber so wie du sagst, teilweise muss ich trotzdem noch 10 Jahre überbrücken. Das ist schon, es ist
unfassbar. Ich finde es heftig, wie groß die Fallhöhe wird, auch so in der ganzen Kommunikation als Familie. Also du bist das Kind, das eben für diesen sehr guten Verein spielt. Und darauf reduziert dich deine ganze Verwandtschaft. Und ganz oft du dich selber ja auch. Der Onkel fragt nicht mehr, wie läuft's in der Schule? Oder wie läuft's mit den Mädels oder den Jungs, was auch immer, was man da so fragt als Boomer. Sondern die Frage ist eben so, wie läuft's beim Fußball? Wie habt ihr gespielt? Und das hast du in diesem harten Cut von heute auf morgen quasi dann nicht mehr. Da musst du jedem erklären, dass du da nicht mehr bist. Und ich habe das so oft auch bei den Kindern schon gesehen, es ist so wahnsinnig unangenehm, dann in diese neue Rolle und diesen neuen Teil der Persönlichkeit dann auch zu kommunizieren. Und auch als Family dann, weil du musst ja diese Fragen auch beantworten. Und ich glaube, das ordentlich vorzubereiten und das, was du als Offboarding beschreibst, ist so wahnsinnig wichtig, weil wir echt viele Kids auch kennen, die habe ich damals trainiert, im NLZ-Kontext, die einfach dann mit 15, 16, 17 aufhören, Fußball zu spielen. Spätestens mit 19, 20 ist dann rum. Also ja. Wahnsinnig und viele, die zu den Besten der Besten gehört haben, hören 3 Jahre später auf, weil es einfach keinen Bock mehr macht.
Und das ist ja, also sicherlich ist da nicht alles so rosig, wie es aussieht, aber beim EPPP, also bei dem Elite Player Performance Plan von der FA und von der Premier League, gibt es ja eben auch diesen ganz, ganz wichtigen Bestandteil zu sagen, ich entwickle auch Persönlichkeiten aus, die sich quasi abseits des Fußballs ihren Selbstwert kennen. Weil das ist ja das Ding, so wie du sagst, ich bin 10 Jahre lang bin ich NLZ-Spieler und spiele bei Verein TSG Hoffenheim oder FC Bayern München oder wen auch immer und es hört von jetzt auf gleich auf und das macht ja was mit einer Person. Deshalb ist das eben auch extrem, extrem wichtig, das irgendwie auszubilden. Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen vom sich im Ruhm. Sonneneffekt. Ich finde aber eigentlich auch, also natürlich auf kleinerer Sparflamme ist das durchaus auch ein Effekt, den man auf dem Dorf kennt. Also der Spieler wechselt vom einen Verein zum anderen und sagt, ja gut, das passt eigentlich. Und es sind die Spieler, die nach 2 Jahren halt 30 Kilo Übergewicht haben und nicht mehr so richtig spielen, nur noch einmal die Woche ins Training kommen. Das kann ja schon auch durchaus sein.
Ja, also der Effekt kann sich schon einstellen und ich glaube auch da wieder ein bisschen abhängig vom Alter des Kindes musst du darauf achten, das mehr oder weniger zu moderieren. Du kannst es aber nicht vollständig eben, weil so die Social Peer Group, in der sich das Kind bewegt, jetzt Schulklasse, da bekommt es ja jeder mit und das ist ja schon dann irgendwie einfach ein großer Teil. Heißt, es ist, glaube ich, auch schwierig, da eine gewisse Bodenhaftung zu behalten, die notwendig ist, um auch das Gefühl zu haben, ich muss weiter Leistung bringen und ich habe mein Ziel nicht erreicht. Und da ist es, glaube ich, ein schmaler Grat und die Effekte heben sich ja so ein bisschen gegenseitig auf. Auch also was ist der neue Trainingsreiz, den ich bekomme durch die bessere Gruppe, minus die ganzen negativen Effekte, nämlich, dass ich mich schwer tue, Leistung zu bringen, dass ich nicht mehr der Meinung bin, Leistung bringen zu müssen. Und dann ist am Ende der Gleichung die Frage, ist es in Summe positiv oder in Summe negativ, wenn ich das alles dann aufaddiere? Und ich glaube, das ist ein Bestandteil und ein Vorgehen, was ich machen würde, nämlich, dass ich mir genau diese Sachen anschaue, und sage, okay, was haben wir an positiven Effekten, die wir ganz konkret wahrnehmen? Was haben wir an negativen Effekten, die wir haben? Und am Ende entscheiden wir, ob das in Summe positiv oder negativ ist. Weil, es sei auch dazu gesagt, es ist nicht schädlich, 50 Tore in einer Saison zu schießen. Also, weil da, spätestens da beginnt so ganz für viele, es ist der Trigger, okay, der muss eine Liga höher spielen. Warum? Also vielleicht ist genau das, was er oder sie für diese Saison jetzt gebraucht hat, nämlich richtig viele Tore zu machen. Weil bei 50 Toren, da stehen auch trotzdem 500 Torabschlüsse dem gegenüber. Jetzt stecke ich den Spieler in ein neues Konstrukt, wo das eben anders ist. Und dann werden aus 500 Torabschlüssen in Wettkämpfen werden 50. Und daraus werden 5 Tore. Und jetzt sage ich, das ist besser. Also das ist ein bisschen zu einfach gemacht. Wenn wir da an das Erling Haaland-Video denken, aus diesem Hallenturnier, aus seinem alten Kinderverein, wo er einfach aus jeder Lage aufs Tor franzt, wo du sagst, das hätte er niemals in einem deutschen NLZ so machen können, weil du sofort coachst und sagst, in dieser Situation zu schießen, ist einfach nur dämlich, da sind 2 Spieler vor dir, du hast keine Lücke, dann spiel lieber quer, dann machen wir auch das Tor. Und genau das nicht zu haben und diese Schüsse zu üben, das ist vielleicht genau das, was den Wert liefert. Und nochmal, um quasi den Punkt vom Eingang zu haben, wer hat denn in der Dorfmannschaft am öftesten den Ball? Das ist der oder die wir klassischerweise als Beste bezeichnen. Und dafür, ich glaube, da haben wir auch mal drüber geredet, dafür brauchen wir keinen Scout. Also um den zu erkennen, brauche ich keinen Scout. Da frage ich die Eltern, wer ist der Beste in der Mannschaft? Die zeigen alle auf den gleichen Spieler. Und das zu haben, also oft den Ball, viele Aktionen, viel Laufen also auch viel, was ich laufen muss quasi, um überhaupt in die Aktion zu kommen, viel Verantwortung, die ich dann vielleicht trotzdem trage, aber der ich mit meinen Fähigkeiten in diesem Teich auch gerecht werden kann, das ist auch ein sehr gesundes Szenario.
Sehr spannende Folge. Ich hätte gesagt, Sakko, wenn du keinen Punkt mehr hast, hast du noch einen Punkt?
Ich glaube, ich könnte noch eine Stunde weiter philosophieren. Ich überlege gerade, weil ich glaube, von der Tendenz her haben wir jetzt eher so in die Richtung Nein zum Wechsel argumentiert. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Könnte man ja, weil nur 85% der Vereinswechsel unnötig sind. Deshalb.
Oh, okay. Das ist hart. Ja, weiß ich nicht. Am Ende aber ist für mich so der Punkt, ich habe als Eltern die Verantwortung dafür, dass mein Kind sich in einem Umfeld bewegt, in dem es sich wohlfühlt. Das ist vielleicht an Stelle 1 und an Stelle 2 ist, in dem es sich sportlich gut entwickeln kann. Leider wird es oft verdreht. Dann gucken wir nur noch auf, wo kann sich sportlich vermeintlich am besten entwickeln und tun aber so, als ob es einfach nur ein Roboter ist, der lernt, Befehle auszuführen und da tut das besser als hier. Und wir vergessen aber, dass es dann trotzdem ein menschliches Wesen ist, das irgendwie zerbrechlich ist und dass Leistung ganz viel auch von Motivation, Volition, also bin ich bereit, Leistung auch zu erbringen, Wille zusammenhängt. Und das kaputt zu machen, wird immer dafür sorgen, dass meine sportliche Entwicklung auf der Strecke bleibt. Damit schließe ich mein Plädoyer.
Sehr gut. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bitte kommentieren, bewerten bei Spotify, bei Apple Podcasts. Und das ist jetzt auch eine Folge, die du sehr, sehr gerne allen deinen Eltern in deiner Mannschaft und allen eigentlich im Verein schicken solltest in jegliche WhatsApp-Gruppen. Wenn es auch nur diese eine Folge ist, weil ich glaube, das ist ein Thema, ist, dass jedes Jahr aufs Neue aufkommt und jedes Jahr aufs Neue kommen viele Eltern, die einfach nicht wissen, was sollen sie tun und mal eine differenzierte Antwort und Einschätzung brauchen. Deshalb nutzt das, schick diesen Podcast rum und tu dir, tu deinem Verein, tu den Kindern, tu den Eltern einen Gefallen. Und ich hätte gesagt, Sakko, wir sehen uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Tschüss.